Lieber Hans-Peter Gaul, du kommst ja gerade von einer mehrmonatigen Reise zurück, die ungeplante Abenteuer sicher nur in homöopathischen Dosen bereithielt, aber früher für viele erwachsene Menschen so der Inbegriff des Reisetraums war, vielleicht heute auch noch ist, einmal um die Welt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. War das bei dir auch so?
Ja klar, auf alle Fälle so eine Reise, das ist ein Traum, auch für einen Reisejournalisten. Da erlebt man vieles, und zwar auf dem Schiff und mit den Leuten an Bord und mit den Ausflügen natürlich. Wann ist man schon mal 3,5 Monate sozusagen nicht im Lande und kann andere Termine wahrnehmen? Sogar die 50. ITP versäumt dadurch.
Mein Gott, wie schrecklich.
Ja, ja gut, auch das muss sein. Ne? Aber wir haben es überstanden und ich denke auch sehr schön. Vielleicht nur mal kurz dazu, man muss schon mental sich auf so etwas vorbereiten und sehr gut vorbereiten, wenn man mit 2200 Passagieren aus 14 Ländern 3,5 Monate sich einmietet in einem schwimmenden Hotel und dann unterwegs ist. Ne?
Darauf wollen wir auch zu sprechen kommen. Das ist der Sinn auch unseres kleinen Interviews heute. Bevor AIDA den deutschen Markt ja revolutioniert hat mit der Ein-Wochen-Kreuzfahrt, war es ja eigentlich auch ganz normal so, dass jedes Schiff so kurz vor Weihnachten losfuhr, sich auf die Reise machte rund um den Globus, um dann im April wieder den Kreis zu schließen, buchbar insgesamt oder auch auf kleinen Teilstrecken. Das war natürlich ein Angebot für Menschen mit viel, viel Zeit und auch nicht wenig Kleingeld und Ursache auch für den Ruf der Kreuzfahrt, ja, eigentlich nur was für Rentner zu sein. War das heute auch so? Hast du das auch so erlebt?
Nein, ich habe das ein bisschen anders erlebt. Natürlich war der Altersdurchschnitt schon ein bisschen im Rentenalter, das muss man sagen. Und wer kommt sonst so lange so weg? Und es kostet ja auch wieder was Geld. Aber die Fahrt hat natürlich heute einen anderen Charakter, allein durch die Informationen, die während der Fahrt vermittelt werden. Die Möglichkeit, an bestimmten Landausflügen teilzunehmen, einschließlich den bereits inkludierten Landausflügen, das ist heute in dieser sehr schnell bewegten Welt, auch der digitalen Welt, eine andere Geschichte. Und deswegen ist das auch nicht nur für einen Journalisten an Bord einer solchen Weltreise eine Frage, wie kommuniziere ich denn in dieser Zeit? Also man konnte zum Beispiel an Bord der Costa Luminosa Zeitung abonnieren für 3,50 den Tag.
Ja, ist ja auch nicht wenig, 3,50 am Tag dafür, dass man informiert wird.
Aber dafür bekommt man die elektronisch in den Briefkasten seiner Kabine. Das ist schon eine Möglichkeit. Zum anderen gibt es natürlich die Internetmöglichkeiten. Ein entsprechendes Datenpaket kaufen und dann mit dem Tablet reingehen ins Netz. Gucken, was gibt's.
Wobei das Datenpaket, das ist ja bei den meisten Kreuzfahrten ja auch nicht gerade eine Kleinigkeit, was man dafür bezahlen muss.
Also ich kann mal sagen, wir haben für 10 Stunden 85 Euro gezahlt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Preis. Und im Moment ist Costa gerade dabei, das umzustellen auf Datenvolumen und auf Minutenabrechnung und dann die Minute für 19 Pfennig, also Cent. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Preis.
Ja, wenn man dafür mit der Heimat verbunden ist, auf jeden Fall. Wie geht das denn heute so vor sich? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gibt es dann nach dem Start direkt so einen exklusiven Empfang für die Gruppe der Tapferen, die sich für Monate sozusagen selbst ins Heim eingewiesen hat, damit man voneinander weiß und etwas gleicher sein kann als die anderen Passagiere?
Es gibt erstmal einen tollen Start in Savona, wenn das losgeht, mit allem drum und dran. Und ansonsten gibt es erstmal eine normale Kreuzfahrt. Und wie gesagt, 14 Nationen vertreten. Man trifft sich, man sieht sich. Man trifft sich vor allem bei den Gala-Abendessen. Da gibt es natürlich mehrere in dieser Zeit. Nicht nur die einen obligatorisch bei einer Mittelmeer. Kreuzfahrt. Aber ansonsten sieht man sich im Theater, man sieht sich natürlich mit der deutschen Reiseleiterin, die Informationen gibt. Und man kennt sich ja vielleicht schon durch die Anreise, wie bei mir zum Beispiel, als wir mit dem Bus von Berlin bis Savona gefahren sind.
Aber es ist jetzt nicht so, dass man als Weltreisender automatisch irgendwelche Privilegien hat, eine goldene Zimmerkarte oder so einen Anstecker, damit man schneller von Bord kommt?
Nein, das ist lediglich eine Frage, wenn man Costa Club Mitglied ist zum Beispiel und da eine bestimmte Stufe erreicht hat, dann gibt es Empfänge, Cocktailempfänge mit dem Kapitän, wird fotografiert und so weiter. Aber ansonsten sind das alles ganz normale Passagiere, die nur etwas länger und etwas weiter unterwegs sind.
Nun ist die Costa Luminosa ein relativ kleines Schiff, muss man schon sagen, 2.500 schon relativ klein, aber immer noch überschaubar. Wie viele Weltumrunder waren denn an Bord?
Also sagen wir mal, 70% aller, die in Savona eingestiegen sind, sind die 3 Etappen rundherum gefahren. Ja, das konnte man ja in 3 Etappen buchen.
Also 70% von den 2.200 haben die ganze Weltreise gemacht.
Haben die ganze Weltreise gemacht, wie gesagt, und darunter vor allem Franzosen, Schweizer, Österreicher, Deutsche, Spanier, Italiener. Das waren die wichtigsten von der Zahl her. die haben das gemacht. Es hat dann nochmal einen Wechsel gegeben in Valparaiso nach der ersten Etappe, der ersten und längsten Etappe. Da ging ein Jahrhundert und es kam auch wieder ein Jahrhundert. Dasselbe nochmal in Sydney. Nur die letzte Etappe von Sydney dann nach Savona, die war etwas weniger gebucht, weil es etwas viel Seetage gab dort.
Na komisch, Seetage finde ich besonders schön, aber andere wollen halt doch jeden Tag an Land. 108 Tage, so lange hat es nur insgesamt gedauert, das ist ja schon eine Hausnummer. Ich stelle mir das so vor, das ist eine Herausforderung, so eine, wie soll man sagen, eine Nummernrevue an Ereignissen, an Erlebnissen, fast jeden Tag Anlandungen, wenn man eben mal die Passagen im Atlantik oder Pazifik so außer Acht lässt. Was ist das am Schluss? Nur noch ein emotionales Summen im Kopf? Man muss erstmal die Tausenden von Fotos ordnen, um sich irgendwie erinnern zu können?
Das muss man sicher machen. Das macht man normalerweise noch nicht an Bord. Das macht man dann später. Jetzt gerade ist man dabei, Videos, Fotos zu sortieren. Aber ich meine mal, dass etwa die Hälfte der Reise Seetage waren, war ja auch gut. Da konnte man das verarbeiten, was man vorher gesehen hat. Und die Erlebnisse waren ja wirklich sehr vielfältig. Bei dieser Reise ging es durch alle Klimazonen, durch alle Zeitzonen. Wir haben die Datumsgrenze überwunden. Auch das war ein Spektakel für sich. Und das muss verarbeitet werden. Und viele, nicht nur Journalisten, wie ich jetzt einer bin, haben ein Tagebuch geführt und haben dort wichtige Notizen, persönliche Erinnerungen notiert, weil sonst hast du schon nach 50 Tagen nicht mehr die Übersicht, wann war was wo. Ja, bis hin zur Sturmstärke 11 am Kap Horn zum Beispiel.
Ups, da hat's gescheppert wahrscheinlich im Karton. Also, wie ich dich jetzt so kennengelernt habe über viele Jahre mittlerweile, bist du jetzt nicht derjenige, den es jetzt, sagen wir mal, drängt, sehr alleine und abenteuerlustig und ohne Planung die Welt zu entdecken. Da war wahrscheinlich doch diese perfekte Organisation von den Landausflügen so genau das, was dir Spaß gemacht hat auch.
Im Prinzip ja, kann man sagen. Vielleicht mal interessante Zahl, 282 Ausflüge waren im Angebot während dieser Weltreise. Kannst du schon überlegen, was man muss erst mal nachdenken, auswählen. Und jeder ist gut beraten, vor einer solchen Reise sich schon mal mit der Route zu beschäftigen, mit den Zielen zu beschäftigen und möglicherweise ganz wichtige, für ihn wichtige Ausflüge vorher zu buchen, damit sie dann nicht weg sind. Das ging dann sehr schnell bei manchen. Beispielsweise Osterinsel, solche besonderen Geschichten. Und ja, die Ausflüge perfekt organisiert von Costa Tours. Aber ich muss auch sagen, es gab auch einige Ausflüge, die ich mit anderen zusammen persönlich gemacht habe, weil mir das effektiver noch erschien. Nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch in einer bestimmten Zeit etwas zu erleben. Beispielsweise in Mumbai oder in Valparaiso, wo wir dann einfach mal mit einem Fernverkehrsbus nach Santiago de Chile gefahren sind und uns das angesehen haben, weil die Reise selbst, der Ausflug schon ausgebucht war. Haben wir es selbst organisiert und es war auch prima.
Toll, man hat es überstanden. Was für ein Wunder. Viele Kreuzfahrtgäste, die beklagen sich ja in Foren, dass die Qualität oftmals, gerade bei Kreuzfahrten, dessen, was da in den Bussen vermittelt wird, nur noch kratzend ist an der Oberflächlichkeit, die solche Landprogramme ja eh schon haben. Studienreiseniveau kann man da sicherlich nicht erwarten.
Man kann sich ja nicht durchgängiges Studienreiseniveau erwarten, aber schon ein Niveau, was einer solchen Reise entspricht. Es gibt natürlich immer logischerweise Unterschiede in der Qualität der Reiseleiter, aber Costa hat zum Beispiel dafür gesorgt, wenn es auch sprachlich manchmal Probleme gibt, dass zum Beispiel zwei Länder in einem Bus sind, dass ein entsprechender Mann von der Costa selbst mit dabei war, der das Wichtigste übersetzt hat. Ansonsten haben wir uns natürlich besonders gefreut und das war in der Regel so, dass wir einheimische Führer hatten, zum Teil sogar mit Deutsch, in Mumbai zum Beispiel oder in Rio de Janeiro. Das waren Deutsche, die mal ausgewandert sind, die jetzt sich dort als Reiseleiter noch verdingen und die natürlich für uns hervorragende Ansprechpartner waren. Ansonsten wird auch manches natürlich in Englisch geboten. Dann muss man, das wird vorher angesagt, sich entsprechend kümmern, dass man das natürlich mitkriegt oder nachbereitet.
Ja. Nun ist es ja so, dass die Kreuzfahrt vor allem damit wirbt, dass sie so wohltuend für die Seele ist, die genauso viel Zeit hat, sich an die neuen Klima- und Kulturzonen anzupassen wie der Körper. Ist das vielleicht auch der größte Pluspunkt so einer Reiseform, bei der die Einhaltung des Zeitplans ja sonst das Maß aller Dinge ist?
Natürlich, Zeitpläne müssen eingehalten werden, wenn man an Land geht. Da muss man sehr genau achten, dass man im richtigen Bus sitzt, wenn dann 20 Busse irgendwo hinfahren, dass man im richtigen ist. Das ist schon klar. Aber ansonsten ist das eine Reise der Entschleunigung. Und ich sagte ja, etwa über die Hälfte der 108 Tage waren Seetage. Und da ist auch an Bord eine Menge los. Also wer sich da mit irgendwas beschäftigen will, vom Sport angefangen oder im Spa-Bereich ist, 3500 Meter ist das Spa-Bereich groß, oder in den Fitnessraum geht, übrigens wenn man konnte man kostenfrei besuchen, ja, Fitnessraum war kostenfrei.
Sag mir nicht, dass du auf dem Laufband warst.
Ich war nicht unbedingt auf dem Laufband und vor allen Dingen aus einem einfachen Grunde, weil es natürlich immer wieder mal auch Erkältung gab, Bakterien schwirrten herum und in einer solchen engen Abteilung, wo die Leute sehr aktiv arbeiten, wollte ich nicht unbedingt einen zusätzlichen Husten oder Schnupfen haben. Ja?
Das ist doch nur eine faule Ausrede. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil es ist zwar eine entspannte Reise, du hast es gerade gesagt, man muss aber trotzdem, gerade ältere Menschen, weil sie im Falle eines Falles ja vielleicht Medikamente brauchen, sich vorbereiten. Es gibt zwar ein Hospital, aber eben auch nicht für alles. Das ist ja natürlich auch dann, man kann nicht so ganz einfach losfahren.
Ich sagte ja, ganz wichtig ist, sich mental vorzubereiten. Nicht nur die Reiseziele, die Route zu verinnerlichen und sich Material zu besorgen, das schon mal zu lesen. Man sollte unbedingt, ein ganz wichtiger Rat für alle, die das mal machen, und ich wünsche das sehr vielen, sie sollten sich mit einem guten Tropenarzt in Verbindung setzen, nicht nur mit dem Hausarzt, und sollten dem mal sagen, wo es lang geht. Ich hatte die Gelegenheit, mit Professor Dr. Jelinek darüber zu sprechen, vom Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin, und der hat mir gesagt, pass auf, Brasilien, die Inseln, die polynesischen Inseln und Indien, Mückengefahr und nicht nur die. Pass auf, bereite das vor. Das habe ich gemacht und ich war gut beraten, wie wir ja inzwischen durch Zika und andere Alarme gesehen haben. Das Schiff hat das auch natürlich in dem Bordprogramm kommuniziert, aber ich hatte das vorher schon gehabt, da hatte die Mittel alle mit, musste in die erste Apotheke an Bord und das kaufen.
Hattet ihr denn eigentlich auch Hugos an Bord, also Human Gones, wie es im Englischen heißt oder auf Deutsch, heute unerwartet gestorbenes Objekt?
Naja, das ist etwas, ja, kann man so nicht sagen, sage ich mal. Wir hatten natürlich auch Leute, die durch das Alter bedingt Probleme hatten und auch in die Krankenstation gekommen sind, auch mal ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Aber von den meisten, zumindest was ich erfahren habe, ist das dann irgendwo wieder gut gegangen, dank der Möglichkeit auch natürlich behandelt zu werden. Aber natürlich, wir hatten den ältesten Teilnehmer mit 91 Jahren. Wir haben dessen 92. Geburtstag an Bord gefeiert. Ich fand das sehr beachtlich. Und wir hatten etliche, und da muss ich allerdings auch ein Fragezeichen ein bisschen setzen, auch in Richtung der Reisebüros, die solche Reisen verkaufen. Es waren auch etliche mit Rollstühlen und Rollatoren da, ja. Also mehr als vielleicht bei einer Wochenkreuzfahrt im Mittelmeer. Und da muss ich schon sagen, man sollte die Leute wirklich gut beraten. Natürlich ist es für jeden ein schönes Erlebnis. Und er muss ja auch nicht immer an Land gehen. Aber spätestens, und da gab es etliche Häfen, wenn getendert wird, also wenn wir nicht, wenn wir auf Rede gegangen sind, dann ist das schon etwas schwierig. Es wurde nie einer abgewiesen, aber für die Crew und diejenigen, die betreut haben, war das dann immer ein Problem. Und da habe ich schon gesagt, also da sollte man doch nochmal vorher nachdenken.
Viele, vor allem die, die noch nie eine Seereise gemacht haben, fürchten sich ja vor dem quasi eingesperrt sein über so lange Zeit. Gab es bei dir auch mal so einen Moment in den 108 Tagen, wo es dir, na, sagen wir es mal flapsig, ein bisschen auf den Keks ging, immer wieder über dieselben Wege zu schlurfen, einen Großteil der anderen Passagiere dauernd zu sehen?
Ja, eigentlich nicht, erstaunlicherweise nicht. Ich habe zwar mal, als wir die Datumsgrenze überfahren haben, indem wir einen Tag liquidiert haben, vom 4. auf den 6. März gegangen sind, habe ich so überlegt, wo bist du jetzt? Amerikanisch, Samoa, Pago Pago, interessant, ziemlich weit weg. Ja, und das Schiff fährt jetzt wieder 3 Tage, bis nach Neuseeland kommt. Du hast nur Wasser, kein Hafen, kein Forum, nichts hast du. Ja, da habe ich schon mal überlegt. Aber andererseits, durch die vielen Bekanntschaften, die man und Kontakte, die man an Bord schließt, sowohl zu Mitgliedern der Crew, aber auch zu den Passagieren, in ein interessantes Völkchen, darüber könnte man extra eine Sendung machen. Also da hat man immer wieder Erlebnisse, Begegnungen und nicht zuletzt auch, muss ich mal sagen, durch das tolle Angebot an Unterhaltung, Entertainment, was ich wirklich hier ausdrücklich hervorheben möchte, fast jeden Abend eine richtige Show im großen Theater an Bord, die immer auch gut besucht war. Und das Besondere, nicht nur, dass da irgendwelche Leute gezaubert haben, getanzt haben oder sonst wo, sondern es wurden zum Teil Gruppen, gute Folkloregruppen in Brasilien zum Beispiel oder in Buenos Aires haben wir Tango-Dance erlebt, ja. Die kamen an Bord und haben das dort geboten, was man am Land auch nicht besser sehen konnte. Das fand ich sehr gut. Und es gibt ja an Bord auch eine Talenteshow.
Da bist du wahrscheinlich in der ersten Reihe gestanden, endlich mal auf die Bühne zu kommen. Ich frage dich jetzt lieber gar nicht, was dir besonders gefallen hat. Ich fürchte, das wird dann das Gespräch nochmal um 10 Minuten verlängern, aber vielleicht so ein Fazit. Hat die Weltreise an Bord eines Schiffes das erfüllt, was du dir im Traum erhofft hast?
Ja, sie hat das erfüllt und sie hat auch mehr erfüllt, weil es gab so viele Anregungen auf dieser Reise. Es gab so viele neue Momente, wenn man 36 Häfen in 20 Ländern anfährt, erlebt man schon einiges. Und ich kannte einiges, aber vieles auch nicht. Insofern Anregungen zum Beispiel mal, mich mehr mit dem Suezkanal zu beschäftigen. Wir sind über den neuen Abschnitt des Kanals gefahren, mich noch mal ein bisschen mehr in die Geschichte der Osterinsel zu vertiefen. Das ist ja allein ein Thema für sich, was diese Insel zu bieten hat. Und natürlich auch darüber nachzudenken, wenn man eine nächste Fahrt macht, die sicher nicht wieder so lang wird, das macht man einmal im Leben, denke ich, nachzudenken, in welche Richtung die dann gehen könnte. Nämlich, alles haben wir ja auch nicht gesehen.
Nö, man kann auch mal andersrum fahren. Du hast es jetzt schon fast angesprochen. Ich wollte dich jetzt so fragen, ob die Lust am Schiff jetzt gänzlich befriedigt ist, ob es doch noch eine nächste Kreuzfahrt geben wird?
Also ich muss sagen, absolut nicht. Im Gegenteil, sie ist weitergewachsen. Das ist ja einmal so, entweder man macht eine Kreuzfahrt, wenn man einmal eine Kreuzfahrt gemacht hat und begeistert war, wie ich, mit vielen Schiffen, mit anderen Reedereien auch schon unterwegs war, macht man auch die nächste wieder. Einmal die Koffer auspacken und dann um die Welt reisen. Das kann man eben nur mit einem Schiff und mit einem solchen, wie wir es erlebt haben.
Aber auf jeden Fall, die nächste Reise wird eine kurze Reise. Und die meisterst du dann als maritimer Langzeitknacki auf der linken Popacke.
Ja, hast du ganz gut gesagt. Interessant wird natürlich sein, welchen Schiff man fährt. Ganz entscheidend ist natürlich heutzutage neben der Route das Schiff, was man auswählt. Und das muss man vorher sehr genau gucken. Inzwischen gibt es ja viele Reedereien, die Weltkreuzfahrten anbieten. Das unterscheidet sich sehr im Preis, in der Länge. Es gibt da Reisen fast ein Jahr lang, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, so um die 100 Tage, ist okay. Und übrigens, Costa Luminosa wird fast die gleiche Route, fast am gleichen Tag, am 6. Januar, nächstes Jahr wieder starten. Und falls jemand mit dabei sein sollte, allzeit gute Fahrt.
Unsere Hörer haben alle extrem viel Zeit, das wissen wir. Ja. Und die können das bestimmt machen.
Ja, auf alle Fälle. Vielleicht können sie auch mal ausspannen, Auszeit nehmen, wie ich es ja auch gemacht habe. Ich wünsche auf alle Fälle allen allzeit gute Fahrt und stets ein Handbreit Wasser unterm Kiel.
Können noch ein paar mehr sein.